Die Fauna des Schutzgebiets ist im Gegensatz zur relativ homogenen Umgebung sehr reich und vielfältig an Arten. Allein an Wirbeltieren gibt es hier ca. 260 verschiedene Spezies. Etwas weniger als 180 hiervon sind Vögel. Das sind fast ein Drittel aller Vögel in Italien. Diese Zahl umfasst sowohl die Vögel, die im Naturpark nisten, als auch jene, die auf ihrem Zug hier nur durchreisen oder den Winter verbringen. Ebenso reich ist die Fauna der Säugetiere. Man zählt 62 Arten von Säugetieren, circa die Hälfte aller Arten, die auf nationalem Gebiet vertreten sind. Auf dieser Höhe sind die klimatischen Bedingungen extrem hart. Im Winter sinken die Temperaturen bis 20 Grad Celsius unter Null. Manchmal sogar bis minus 30 Grad. Der Wind bläst unaufhörlich, manchmal auch mit Geschwindigkeiten, die 50 Kilometer in der Stunde erreichen. Schneeverwehungen erreichen eine Höhe von mehreren Metern und bedecken den Boden 10-11 Monate im Jahr. Dies alles macht das Leben für die Tiere außergewöhnlich kompliziert. Viele Arten haben Strategien entwickelt, um sich diesen unwirtlichen Bedingungen zu entziehen. Einige verfallen in den Winterschlaf, wie die Amphibien, darunter der Grasfrosch, oder Reptilien, zum Beispiel die Kreuzottern und Raute 8211, oder auch die Murmeltiere, die auf den Wiesen häufig vorzufinden sind. Viele Vögel ziehen in wärmere Gegenden, andere hingegen, darunter auch einige Säugetiere und Raute 8211, ziehen auf der sogenannten Vertikalwanderung in niedrigere Regionen. Beispiele hierfür sind das Steinhuhn und die Gämse. Nur wenige Arten hingegen sind sesshaft, das heißt, sie verbringen hier das ganze Jahr. Unter diesen finden wir das Alpenschneehuhn und das Hermelin, aber auch die großen Greifvögel des Parks, den Steinadler und den Bartgeier. Um hier oben zu überleben, mussten sie besondere Anpassungsfähigkeiten entwickeln. Dies ist der Fall bei drei Verwandlungskünstlern, die sich auf diese Höhen besonders spezialisiert haben: das Alpenschneehuhn, der Schneehase und das Hermelin. Da hier oben die Farbe des Bodens mit den Jahreszeiten wechselt von braungrün im Sommer zu weiß im Winter, passen sich diese potenziellen Beutetiere geschickter Raubtiere, wie dem Steinadler, den Farben der Jahreszeiten an, um so wenig wie möglich aufzufallen. Bei Einbruch des Winters wechselt ihre Farbe von braun auf weiß, im Frühling hingegen, bei Beginn des Tauwetters, bekommen sie ein braunes Kleid. Diese Verwandlung erfolgt beim Fellwechsel bzw. bei der Mauser, die zweimal im Jahr erfolgen und bei denen Haare und Federn abgeworfen werden. Dieser Haar- bzw. Federwechsel dauert einige Wochen und die neuen Haare und Federn haben die Farbe, die auch die Umgebung in den folgenden Monaten annehmen wird. So ist immer eine optimale Tarnung garantiert. Außerdem ist der Winterpelz auch dicker als der Sommermantel. In Wirklichkeit wird im Pelz oder in den Federn eine größere Luftmenge eingebunden, die eine bessere Isolation bietet. Das Alpenschneehuhn ist ein wahrer Meister bei der Regulierung dieser Luftschicht. An den kälteren Tagen bauscht es die Federn auf, bis es fast wie ein aufgeblasener Ballon ausschaut. Hierdurch wird eine größere Menge schützender Luft zwischen den Federn gespeichert. Einige unserer Bergexperten verfügen sogar über Schneeschuhe. So hat das Alpenschneehuhn gefiederte Beine und Füße, eine Seltenheit unter den Vögeln. Bei den Schneehasen ist das Fell der Füße im Winter viel dichter als im Sommer. Damit wird sowohl der Schutz vor der Kälte erhöht als auch die Kontaktfläche der Füße vergrößert, und das Fortbewegen ist dadurch weniger beschwerlich. Während des Krieges existierte dieser Streckenabschnitt, dem wir gerade folgen, nicht, denn dieser Teil des Hangs lag direkt in der Schusslinie der österreichischen Artillerie. Von hier aus lässt sich jedoch das dichte Netz rochadeartiger Verbindungswege und Saumpfade ausmachen, die parallel zur Front verlaufen und für den Nachschub der auf den Bergkämmen stationierten Truppen und der Artillerie geschaffen worden waren. Im Besonderen fällt unser Blick auf die Straße, die im Süden wenige hundert Meter vor dem dritten Straßenwärterhaus des Stilfser Jochs abbiegt und in Richtung Monte Radesca auf dem rechten Hang des Brauliotels verläuft. Sie zweigt genau da von der Hauptstraße des Stilfser Jochs ab, wo auf der gegenüberliegenden Seite eine Straße auf die Rese di Scorluzzo führt. Nur wenig weiter in Richtung Norden liegt der kleine Friedhof, der in den ersten Kriegsmonaten errichtet wurde, um die Gefallenen dieser Frontseite zu beerdigen, und auf der gegenüberliegenden Seite der Straße befindet sich ein kleines Beinhaus aus den 30er Jahren.